Die ehemalige
Außenministerin
wieder in die Schlagzeilen geraten.
Politischen Schaden für Österreich.
Wehrte sich gegen die Meinung des Außen. Das Land aufgrund der vielen Anfeindungen verlassen müssen.
Diffamiert, bedroht, ausgegrenzt und vertrieben. Doch sie lässt sich den Mund nicht verbieten und wird Rede und Antwort stehen bei Unipolar Multipolar, dem Podcast für Geopolitik.
Es ist Sonntagmorgen, der 28. April, und ich begrüße alle Zuhörer recht herzlich zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Mir wie immer zugeschaltet die Außenministerin AD von Österreich, Dr. Karin Kneißl. Einen wunderschönen guten Morgen, Frau Kneißl.
Guten Morgen, lieber Flavio von Witzleben, und einen schönen Sonntagmorgen unseren Zuhörern.
Ja, Frau Kneißl, es ist endlich soweit. Ich werde das erste Mal in meinem Leben nach Russland reisen. Die Flüge sind für Anfang Juni gebucht. Dort findet auch das Economic Forum in St. Petersburg statt. Und nachdem wir hier heute uns jetzt das 65. Mal sehen, allerdings immer nur hier über Zoom, werden wir uns dann Anfang Juni das erste Mal in Person, live und in Farbe begegnen und nicht wie jede Woche hier auf diesem quadratischen Bildschirm. Ja, und ich bin schon sehr gespannt, was mich dort drüben im Reich des Bösen erwarten wird, und freue mich auch schon sehr, wenn wir uns dann auch endlich mal persönlich kennenlernen, Frau Kneißl.
Ja, die Freude ist ganz meinerseits, weil das ist wirklich eine äußerst kuriose Arbeitsbeziehung, die wir da unterhalten. Wir sehen uns jetzt seit 1,5 Jahren regelmäßig. Es gibt kaum einen Menschen, mit dem ich so oft und in dieser Regelmäßigkeit zu tun habe wie mit Ihnen. Und im Büro kennt Sie mittlerweile auch jeder, und alle warten auf Flavio. Also was erwartet Sie hier? Viele herzliche, interessierte, wirklich sehr sympathische junge Menschen.
Ja, und ich kann es kaum mehr erwarten. Es ist auch die Zeit der weißen Nächte. Es ist Sommer. Es wird sicherlich eine wunderschöne Zeit dort drüben werden. Ich kann es wirklich kaum mehr erwarten, Frau Kneißl. Und bevor wir jetzt wie immer schauen, was diese Woche geopolitisch so geschehen ist, denn es war wie jede Woche einiges los. Ich muss gestehen, ich habe diese Woche das politische und geopolitische Geschehen etwas weniger verfolgt. Und als ich dann wie immer gestern unser Podcast vorbereitet habe, habe ich dann doch wesentlich länger gebraucht, weil eben doch so viel wieder los war diese Woche. Und bevor wir uns damit jetzt beschäftigen, Frau Kneißl, Sie waren jetzt diese Woche an der Bergbau-Universität in St. Petersburg und haben dort eine Rede über die Gründung der OPEC gehalten. Worum ging es in Ihrer Rede und was haben Sie diese Woche noch so erlebt im schönen Russland?
Ja, vielen Dank, Sie haben das genau verfolgt. Ich habe dazu auf meinem Telegram-Kanal Berichte veröffentlicht, weil es war faszinierend. Ich habe diesen Gastvortrag gehalten auf Einladung des Rektors, Wladimir Litvinenko. Und das Thema, das ich vorschlug, lautete Souveränität über Bodenschätze, die Entstehung der OPEC, weil am Anfang der Organisation für ölexportierende Länder stand eigentlich eine ganz, ganz wichtige UNO-Resolution aus dem Jahr 1962, die symbolisch auch für die Entkolonialisierung der 50er und 60er Jahre war, nämlich, dass nicht mehr die großen Konzerne wie BP, wie Total oder Exxon Ölreserven beispielsweise kontrollieren würden, sondern eben die Rückerlangung der Souveränität. Und das ist eine Debatte oder eine Entwicklung der letzten 50, 60, 70 Jahre. Vor dem Hintergrund der Ereignisse der letzten Jahre gewinnt dieser Gedanke Souveränität, Kontrolle über die eigenen Rohstoffe, weit über Erdöl und Erdgas hinausgehend, wieder an Bedeutung. Und diese Souveränitätsdebatte ist ja etwas, das nicht nur in Russland stattfindet, wir kennen es aus China, aber auch die EU wurde ja nicht müde in den letzten Jahren zu sagen, wir müssen Backshoring machen, also sozusagen unter Anführungszeichen eine gewisse Rückabwicklung der Globalisierung und der Auslagerung, die seit den 60er Jahren lief. Und jeder will sozusagen aus nachvollziehbaren Gründen wieder eine gewisse Versorgungskette kontrollieren können. Und in Russland geht es natürlich um Rohstoffe, aber nicht nur. Es geht auch um die Frage Finanzierung, Versicherungen. Und die OPEC war hier, wie gesagt, ein gewisser Meilenstein. Und sie hat sich ja meiner Beobachtung nach sehr, sehr interessant entwickelt und mittlerweile seit 8 Jahren auch in diesem erweiterten Forum der OPEC Plus, wo vor allem Saudi-Arabien und die Russische Föderation sehr eng kooperieren, um den Ölpreis ja stabil zu halten.
Hm. Ja, Frau Kneißl, dann lassen Sie uns auch einsteigen mit dem, was diese Woche so geschehen ist, und lassen Sie uns gleich mit der womöglich brisantesten Meldung dieser Woche beginnen. Das US-Repräsentantenhaus hat nämlich vergangenes Wochenende ein Hilfspaket von 61 Milliarden US-Dollar, das auch Waffenlieferungen an die Ukraine enthält, gebilligt. US-Präsident Joe Biden kündigte die ersten neuen Waffenlieferungen an die Ukraine noch dieser Woche an. Laut der New York Times geht es dabei auch um Bestände der US-Armee, die bereits in Deutschland lagern und innerhalb kürzester Zeit per Zug in die Ukraine gebracht werden können. Der US-Präsident kommentierte die Verabschiedung des Hilfspaketes mit den Worten: "Es wird Amerika sicherer machen, es wird die Welt sicherer machen." Und ja, auch London ist auf das Trittbrett der militärischen Hilfslieferung aufgesprungen. Großbritanniens Premier Rishi Sunak wird dem ukrainischen Militär ein Hilfspaket im Wert von 500 Millionen Pfund in Aussicht stellen. Das Paket soll dabei Langstreckenflugkörper, Dutzende Schnellboote und hunderte Fahrzeuge umfassen. Und ja, Frau Kneißl, Sie sprachen hier in unserem Podcast davon, dass wir einen gewissen Rückzug der USA, ein Disengagement derzeit verfolgen können, dass die USA sich also sukzessive aus dem Krieg in der Ukraine zurückziehen. Da haben wir uns wohl geirrt, Frau Kneißl, oder?
Ja, die Waffenlieferungen, die wurden also durch ein ganz spezielles Abstimmungsengagement der Demokraten ermöglicht. Und man sah dann eigentlich auch bei vielen Republikanern einen Schwenk, der sich kurz vor dem Votum abspielte. Das Hauptproblem, das, glaube ich, viele schildern, und ob jetzt aus ukrainischen Quellen oder sogenannte unabhängige Beobachter, die einen dauerhaften Einblick gewonnen haben. Es geht weniger um das Material, es geht um das Personal, es geht um die gut ausgebildeten Artilleristen, Infanteristen, weil es ist ein Stellungskrieg, wo die Artillerie eine wesentliche Rolle spielt, die Lufthoheit, die Ukraine sozusagen auch bei ihrer Forderung nach bestimmten Kampfflugzeugeinheiten immer wieder darstellt, also die Notwendigkeit dieser Lufthoheit ist verbunden mit bestimmten Luftabwehrsystemen, die Israel im großen Umfang erhalten hat, wo eben Zelensky und Kuleba, Außenminister, immer wieder sagen, warum sind wir nicht so viel wert wie Israel? Also das ist dann wiederum auch eine außenpolitische Debatte zwischen Washington und Kiew. Aber es geht natürlich auch um Menschen, ja. Es geht um gut ausgebildete, der englischen Sprache mächtigen Soldaten, Piloten, die dieses Material beherrschen. Und hier sind die Einschätzungen sehr, sehr unterschiedlich. Also ich bin hier auch nur eine Beobachterin aus aller Distanz. Wenn Sie die russischen Quellen lesen, dann waren so die Reaktionen: okay, schickt mehr Material, das Material wird sozusagen wird kampfunfähig gemacht. Das, was aus russischer Sicht für mehr Debatte gesorgt hat am Dienstag, Mittwoch nach diesem Votum im Kongress, war an sich die Absicht der US-Regierung, eingefrorenes russisches Vermögen zu konfiszieren, nicht nur zu beschlagnahmen, sondern regelrecht zu enteignen und für welche Zwecke auch immer zu verwenden. Das ist an sich das Momentum, das hier eine viel größere Debatte ausgelöst hat, als die Tatsache, dass jetzt mehr Waffenmaterial kommt. Es wurden genug westliche Waffen bereits zerstört oder untauglich gemacht. Also das hat jetzt hier nicht für die große Furore gesorgt, sondern es ist mehr der Umgang und der Bruch von Recht, der Bruch von und Praxis. Ja, es geht ja nicht nur jetzt um geschriebenes Recht und Verträge, sondern auch eine Staatenpraxis. Wie geht man mit den Vermögen von Zentralbanken anderer Staaten um? Und hier wurden gewisse Tabus jetzt gebrochen, wie die USA eben mit russischen Vermögen umgehen. Wird von den EU-Europäern nicht sofort unmittelbar sozusagen verfolgt. Da gibt es eine größere interne Debatte, vor allem in Frankreich, nicht unbedingt in Deutschland. Und das andere, was bei dieser ganzen Rüstungsdebatte vielleicht auch ins Gewicht fällt, ist, dass es wurde ja von US-Politikern in der Debatte im Kongress ganz klar auch am Montag dargestellt, der Großteil dieser Exporte kommt letztendlich US-amerikanischen Rüstungskonzernen zugute. Also es ist sozusagen ein wirtschaftlicher Booster, der hier vor allem die US-amerikanische Industrie beflügelt und Beurteilung durch die Europäer ein wenig vernachlässigt, weil auch die Franzosen zum Beispiel sind etwas entrüstet, dass innerhalb der EU nicht unbedingt europäisches Rüstungsgut gekauft wird. Was ist europäisches Rüstungsgut? Das ist in erster Linie französisches, dann italienisches und spanisches. Ja, die haben einfach relativ effektive Rüstungsproduktion. Sondern es kaufen eigentlich fast alle US-amerikanische Produkte, vor allem die Polen und Tschechen und Balten, ja.
Ja, jetzt wird ja ganz offiziell gesagt, dass man mit diesen Waffenlieferungen, man kann es sich schon vorstellen, dazu beitragen will, dass die Ukraine diesen Krieg gegen Russland gewinnt. Sie sagen jetzt, es geht in erster Linie wohl darum, dass die Rüstungsindustrie in den USA beflügelt wird, dass die Wirtschaft angekurbelt wird. Also das ist wahrscheinlich auch die Intention, das politische Kalkül dahinter. Ich denke, dass auch diejenigen, die das entschieden haben, wissen, dass dieser Krieg gegen Russland nicht gewonnen werden kann und dass es in erster Linie einfach nur noch darum geht, dass man jetzt die Rüstungsindustrie noch am Laufen hält. Also das sehen Sie genauso und alles andere, was dort gesagt wird, halten Sie für pure Rhetorik, oder? Schätze ich das richtig ein, Frau Knall?
Ich bin nur die Beobachterin aus aller Ferne. Ich traue mir handfeste Einschätzungen bei anderen Themen, wie Bereich des Rohstoffmarktes und sozusagen, dass die russische Wirtschaft eben nicht am Boden liegt. Ja, das sind nicht nur Zahlen, sondern das werden Sie auch bei Ihrem Besuch hier beobachten können. Im Gegensatz zu Deutschland, wo man ständig von Kriegswirtschaft und Kriegssteuer hört und die Leute müssen sich auf düstere Zeiten vorbereiten. Also derartige Losungen werden von russischer Seite nicht an die Bevölkerung gemacht. Das ist hier, es wird einfach anders gehandhabt. Und die russische Wirtschaft hat sich auch bereits seit 2014, aber dann noch einmal im Laufe des Jahres 2022, 2023 weiter diversifiziert. Also da waren die Sanktionen sozusagen ein idealer Auslöser, wenn auch mit vielen, vielen Rückschlägen. Das ist viele Unternehmen mussten sich binnen kurzem umstellen, mussten Lizenzen neu suchen. Also es ist nicht so, dass das alles rund läuft, aber es ist in keiner Weise der Fall, dass also die russische Wirtschaft am Boden liegt. Und das war ja an sich eine der wesentlichen Losungen, die wir seit 2022 hören. Also hier getraue ich mir Einschätzungen zu, was jetzt die Rüstungswirtschaft anbelangt und diesen Stellungskrieg, der es ist, ja, ist das, möchte ich vielleicht einen anderen Einwurf noch bringen, weil dieses Milliardenpaket, das da jetzt zur Verfügung gestellt wird, ja, es werden weitere Panzer und Flugzeuge und vielleicht auch Patriot-Systeme in die Ukraine geschickt und nach Israel und auch nach Taiwan. Also vergessen wir nicht, dass was im Kongress letzte Woche beschlossen wurde, ja weit über die Ukraine hinaus. Ja, also es herrscht auch ein gewisses Kopfschütteln in Peking, und in einigen arabischen Staaten angesichts der Tatsache, was sich in Gaza abspielt. Also werfen wir sozusagen einen Blick ein bisschen hinaus über diese 60 Milliarden für die Ukraine. Ich glaube, es ging insgesamt um 90 Milliarden und davon eben auch ein Löwenanteil an Israel. Und auch eine wichtige Geste zumindest oder mehr als ein Symbolakt gegenüber Peking. Also da ist schon das größere Bild auch zu behalten, im Auge zu behalten. Und das, was ich mir sozusagen zutraue als Einschätzung und als Nicht-Militär, ist die Problematik stellt sich für die NATO, ja, die seit Jahren anwesend ist, die seit Jahren in der Ausbildung von ukrainischen Militärangehörigen mit dabei ist, die stellt sich einfach in der Tatsache, dass hier Special Forces aus NATO-Staaten Special Forces in der Ukraine ausgebildet haben. Das heißt, es sind für kurzfristigste Einsätze eher in Richtung Sabotage, ja. Also, sie machen einen Regimewechsel oder sie stellen sonst etwas in einem bestimmten Einsatzgebiet an. Das ist die größere Problematik. Für eine Befehlskette, wie sie ein solcher langanhaltender Stellungskrieg erfordert, fehlen die Hierarchien auf NATO-Seite. Das heißt, wir haben viele einzelne Einheiten, die teilweise dann miteinander nicht mehr kompatibel sind. Das ist das Problem. Und das kann ich sozusagen, diese Einschätzung erlaube ich mir aus der Ferne als jemand, der auch einige Jahre lang in Militärakademien unterrichtet hat und wo eigentlich seit 30 Jahren die Doktrin war, wir machen kleine bewegliche Einheiten, weil die Kriegsführung ist ausschließlich asymmetrische Kriegsführung, sprich Cyberwar, sprich Terrorismus ausgerichtet. Und das, was beispielsweise in den letzten Tagen auch verstärkt hochkam, es ist nicht das erste Mal, ist der Hinweis von weißrussischer Seite, von russischer Seite auf Sabotage-Expeditionen, die auf Staatsgebiet von Belarus und Russland versucht wurden. Ja? Also das ist in meinen Augen das Thema, das an sich wie soll man sagen, mehr auf der Tagesordnung stehen sollte für Beobachter, ja, oder auch für die Entscheidungsträger natürlich in erster Linie. Und das tut es auch. Also das wird nicht unterschätzt. Wenn jetzt die westlichen Medien und wenn sich jetzt all jene, die mit einer Ukraine-Flagge herumlaufen in diversen Parlamenten, jetzt auf die Brust schlagen und sagen, hurra, hurra, hier wurden jetzt weitere Milliarden zur Verfügung gestellt, ich glaube, dann ist das Themenverfehlung.
Ja, und das, was Sie jetzt eben angesprochen haben, dass die russische Wirtschaft am Wachsen ist, das ist jetzt nicht nur eine krude Aussage von Ihnen, sondern die ist mittlerweile bestätigt worden und sie wurde jetzt auch nochmal schwarz auf weiß vom IWF nach oben korrigiert, denn der Internationale Währungsfonds hat jetzt seine Wachstumsprognose für die russische Wirtschaft in diesem Jahr von 2,6% auf 3,2% angehoben. Internationale Organisationen bestätigen unterdessen, dass die russische Wirtschaft entgegen den Erwartungen eine erstaunliche Stabilität an den Tag legt. Mal zum Vergleich, hier bei uns in Deutschland haben wir laut dem IWF negatives Wirtschaftswachstum von minus 0,3%. Zum Vergleich, der IWF hebt zur gleichen Zeit seine Wachstumsprognose auf 3,2% an. Ausländische Experten allerdings, wie beispielsweise die IWF-Direktorin, die wird jetzt nicht müde zu betonen, dass die russische Wirtschaft in der Tat viele Probleme hat und ihr Wachstum ausschließlich darauf zurückzuführen ist, dass sie quasi in den Kriegsmodus geschaltet wurde. Frau Kneißl, was sagen Sie denn zu? Sind diese 3,2% Wirtschaftswachstum, die jetzt da vom IWF angekündigt worden sind, ist das ausschließlich auf diesen Kriegsmodus zurückzuführen oder gibt es da noch andere Faktoren? Wie beurteilen Sie das?
Also wie zuvor kurz ausgeführt, es hat wirklich eine massive Diversifizierung durch die Sanktionen stattgefunden, wie bereits 2014, als Russland eben im Rahmen der gegen Sanktionen, die vor allem auf den landwirtschaftlichen Sektor gerichtet waren, seine eigene Landwirtschaft eben auf Vordermann gebracht hat. Und jetzt, seit 2022, geht es um Technologie, geht es um Ausbildung, um ja eine Neuausrichtung auf andere Märkte, andere Partner. Und wir haben vorher von Souveränität gesprochen. Es geht um technologische Souveränität. Und um diese zu erlangen, wird im Moment einfach sehr, sehr viel auch in diesen Bereich hineingesteckt. Also hier sind viele russische Mittelstandsfirmen und natürlich auch die großen dabei, sich unabhängig zu machen. Und das funktioniert alles nicht reibungsfrei. Das ist mit vielen Hiccups und Rückschlägen verbunden. Ich habe ja auch nur einen kleinen Einblick aufgrund von Debatten. Ich habe diese Woche auch am St. Petersburger Energieforum teilgenommen. Und ich hatte noch eine andere Debatte. Es war eine, wie immer, eine recht intensive Woche, wo man an sich, meistens bin ich so bis um 22 Uhr, 23 Uhr dann im Einsatz. Und da erlebt man dann in diesen Debatten, wenn man mit Firmenchefs spricht, was sie erreicht haben. Und da muss ich sagen, Hut ab bei so manchem Unternehmer, der mit seinem 15, 30, 40 Mann Unternehmen schon einiges sozusagen neu entwickelt hat, weil man eben sich von US-amerikanischen oder deutschen oder sonstigen Patenten, wie gesagt, freigearbeitet hat. Und es sind natürlich noch viele, viele andere Stolpersteine zu bewältigen. Aber ich glaube, es ist zu früh, jetzt hier schwarz oder weiß zu rufen. Es ist ein großer Prozess, der im Werden ist. Ich bewundere all diejenigen, die sozusagen hier das mitgestalten. Und Sie haben zuvor die Bergbauuniversität erwähnt, an der ich jetzt zukünftig auch mehr wahrscheinlich vortragen werde. Da besteht großes Interesse an Gorki, was wir machen, und auch an meinen Vorträgen im Bereich Öl- und Gasmarkt. Nur ein Beispiel, ja, aber es ist ganz interessant, in welche Richtung die Entwicklung läuft. Wir haben in den letzten Jahrzehnten aus den USA übernommen weltweit die Zweiteilung von Studien in Richtung Bachelor und Master. Ich gehöre noch zum alten Eisen und habe da sozusagen ein ganz normales vierjähriges Diplomstudium in Rechtswissenschaften abgelegt und danach mein Doktorat geschrieben. Es hat sich jetzt in einigen Universitäten in Russland, beispielsweise Bergbau-Universität, ich glaube, die war die erste, die Ingenieursausbildung weg vom Bachelor und Master hin zu einem sozusagen kohärenten Ingenieursstudium. Und da sieht man, wie sich auch im Bereich eben der Ausbildung vieles wieder emanzipiert. Ja, es ist nicht diese ohne Wenn und Aber Übernahme von Ausbildungssystemen, die ja, sie sind US-amerikanisch, sie sind angelsächsisch, aber sie wurden über den Bologna-Prozess EU-weit beispielsweise übernommen. Ich hatte immer so meine Zweifel als Lehrende, wie sinnvoll das ist, weil es hatte eine gewisse Verwirrung Einzug gehalten. Und vor allem, was ich vor allem beobachtet habe in deutschsprachigen Universitäten, es ging nur mehr um ein Sammeln von Credits, ja, und nicht mehr um ein Allgemeinwissen, sozusagen einen wirklichen Aufbau, ja, dass man am Ende eines vierjährigen rechtswissenschaftlichen Studiums, ich weiß, in Österreich brauchen viele dafür doppelt so lange, bedauerlicherweise, warum, ist mir nicht ganz klar, aber Deutschland und Österreich, das sind die beiden Länder der Bummelstudenten, man kann solche Studien auch in 4 Jahren absolvieren, wenn man arbeitet, also wenn man sich entsprechend diszipliniert ins Zeug wirft. Aber wir haben hier in Russland eine, jetzt eben wirklich zu beobachten, eine Emanzipation in all diesen Bereichen. Und das geht nicht von heute auf morgen, und das sind Rückschläge, aber es ist eben nicht das, was die Schauermärchen aus Berlin oder sonst wo sind. Russland liegt am Boden. Nein, das tut es nicht. Und das, was ich jetzt hier gerade sage, ist auch nicht russische Propaganda, die man mir in einem Wort vorwirft, sondern das sind einfach Fakten. Ja, und es ist schon erstaunlich, wie verblendet und ignorant hier sogenannte Russland-Experten sind, die durch die österreichischen und deutschen Medien geschickt werden, weil bei vielen, ich weiß es zumindest bei ein, zwei, die waren das letzte Mal in Russland vor 25 Jahren. Ja? Und dann gibt es sogenannte Militärexperten zu Russland, ja? Die waren noch nie in ihrem Leben in Russland. Und das erinnert mich sehr, sehr stark an das, was ich 2002, 2003 rund um die Irak-Kriegsvorbereitungen erlebte, dass nämlich keiner dieser ach so großen Analysten, mit denen ich damals am Tisch saß, weder konnten die Arabisch, noch waren die in ihrem Leben im Irak, aber sie wussten alle sozusagen, wo es lang gehen sollte. Und sie scheiterten. Sie scheiterten also mit Bomben und Granaten, wenn ich das so ironisch formulieren darf. Aus der Geschichte gelernt, nämlich aus der jüngeren Geschichte, ja, hat niemand. Und das, was hier in Russland nicht nur Menschen der älteren Generation aufregt, weil niemand ist jetzt hier sozusagen im Berufsalltag, der 1945 erlebt hat. Ja, diese Generation ist tot, aber man kennt es aus den Erzählungen, man kennt es aus der Schule, man hat dazu seine Geschichtsbücher studiert. Und die Vorgehensweise Deutschlands und auch Österreichs sorgt hier schon für große, große Irritationen. Also nämlich hier dieses völlige Unwissen, wie Deutschland und Österreich gegen Russland auf allen Ebenen vorgegangen sind. Und ich nehme immer wieder das Beispiel der Hungerblockade, der Leningrader Blockade von 1941 bis 1944. Ja, dazu wird überhaupt nichts unterrichtet. Dazu gab es nie irgendeine Dokumentation. Ich habe eine einzige in Österreich mal gesehen in den 56 Jahren, in denen ich mich in Österreich aufhielt. Das ist schon erstaunlich. Oder all diese Professoren, die in gemischten Historikerkommissionen saßen. Übrigens, wie ich in Jekaterinburg war vorletzte Woche, Steinmeier, der deutsche Bundespräsident, früher Außenminister, hat eine Ehrendoktoratswürde der Universität Jekaterinburg, war oftmals dort eingeladen, ja, hatte so etwas wie eine eben Ehrendoktoratsprofessur. Und sie sollten es besser wissen, ja.
Ich kann das auch bestätigen, in meinem privaten Umfeld, noch mit Menschen, die, sage ich mal, einen etwas anderen Blick haben auf das Geschehen in der Ukraine. Die haben mich jetzt gerade kürzlich, wurde mir gesagt, dass ich das, was ich hier so kritisch über den Ukraine-Krieg sage, wie auch immer man das kritisch einordnen will, das kann ich nur hier im Westen so frei sagen. In Russland würde ich dort sofort eingesperrt werden. Und auch jetzt kürzlich gab es einen Auftritt von der FDP-Frau Strack-Zimmermann, die einem Demonstranten, während das Ganze gefilmt worden ist, vorgeworfen hat, dass er das, was er hier gerade macht, nämlich dass er sich bei ihr quasi beschwert hat über ihren Auftritt, das könnte er in Russland nicht so machen. Da würde man ihn umgehend ins Gefängnis stecken. Also man merkt an solchen Aussagen, dass diese Menschen mit Vorurteilen behaftet sind und nicht daran interessiert sind, sich ein eigenes Bild zu machen. Ich sehe das immer so ein bisschen als ein Rückfall in das Denken des Kalten Krieges. Ja, und Frau Kneißl, es gab diese Woche noch eine sehr, ja, man muss schon fast sagen, dystopische Rede des französischen Premiers Emmanuel Macron. Er hat nämlich in einer Rede vor dem Untergang Europas gewarnt. Diese Rede hielt er an der Pariser Universität Sorbonne. Dort hat er gesagt, ich zitiere ihn einmal, unser Europa ist sterblich und kann sterben. In den kommenden Jahren stehe der Kontinent vor dem immensen Risiko, geschwächt und in den Hintergrund gedrängt zu werden. Die Spielregeln auf der Welt hätten sich geändert und Europa sei für die Herausforderung, denen es gegenüberstehe, nicht gewappnet. Frau Kneißl, Sie haben diese Aussage, diese Rede auch auf Ihrem Telegram-Kanal kommentiert und haben dort geschrieben, dass Sie die Beobachtung des französischen Präsidenten teilen. Ja, Frau Kneißl, wie haben Sie denn diese Rede verfolgt und welche Beobachtung teilen Sie von Macron? Können Sie das einmal ausführen?
Ja, ich teile die Beobachtung, dass Europa riskiert zu sterben, ja, und vielleicht l'Europe mortelle, was ein französischer O-Ton, also Europa sozusagen ist sterblich, ist dabei vielleicht auch zu sterben. Und ich werde wahrscheinlich ein Zitat seiner Rede noch für das Buchcover, wir haben das gestern mit dem Verleger kurz besprochen, verwenden, weil die baten mich ursprünglich um ein Zitat von irgendeiner bekannten Persönlichkeit, habe ich gesagt, auch kein Zitat. Es ist, das Buch spricht für sich. Ich, mein Titel meines Buches heißt ja ist ein Requiem für Europa. Es ist jetzt mehr oder weniger vor Drucklegung. Und diese Aussage diese Rede von Macron an der Sorbonne, diese zweite große Europarede vor 7 Jahren, hat ja auch eine große gehalten, die war optimistischer. Nur hat den damals niemand angerufen, um diesen Optimismus sozusagen auf neue Bahnen zu bringen und Europa zu stärken. Hat also damals große Ambitionen gehabt für eine Neuinstitutionalisierung. Diesmal war es doch um einiges düsterer, plus natürlich auch begleitet von Kriegsgetrommel. Ja, es ging eigentlich in einem Fort um Aufrüstung und Kriegstüchtigkeit auf Französisch. Ja. Pistorius hat hier die deutsche Sprache der 30er Jahre und Macron hat das vielleicht ein bisschen eleganter formuliert. Ich teile die Beobachtung, dass Europa sozusagen in Richtung Tod marschiert. Daher auch der Titel meines Buches Requiem für Europa. Aber ich sehe andere Gründe dafür. Ich sehe es sozusagen jetzt nicht Auslöser Ukraine-Krieg und andere, oder wie es zum Beispiel in EU-Europa auch gerne diese Terminologie verwendet wird, Putins Inflation, Putins Gaskrieg und so weiter, sondern ich sehe den Tod Europas in allererster Linie darin begründet, dass das, was Europa immer ausgemacht hat, als Sehnsuchtsort für Millionen Menschen, auch außerhalb, gerade außerhalb Europas, das waren Recht und Freiheit. Und auf Recht gebaute Freiheit war immer der Kern aller europäischer Entwicklung. Das hat einen Pluralismus ermöglicht, des Wettbewerbs der besten Köpfe, wie es also immer wieder hieß. Und das ist dahin.
Ja, diese Beobachtung, die haben wir hier schon mehrfach auch in diesem Podcast so geteilt. Und ja, wir müssen, Frau Kneißl, auch noch auf ein anderes Ereignis zu sprechen kommen. Wir müssen den Blick werfen in den Nahost oder, wie Sie sagen, nach Westasien. Denn dort wurden jetzt am vergangenen Wochenende über 300 Leichen aus zwei Massengräbern geborgen. Diese wurden unter dem Nasser-Krankenhaus in Khan Yunis und im Al-Shifa-Krankenhaus in Gaza-Stadt entdeckt. Das Ganze folgte nach dem Abzug des israelischen Militärs aus dieser Stadt. Ja, die Vereinten Nationen, die fordern jetzt Untersuchungen. Diese Leichen, die wurden auf schwere Misshandlung hin. Viele der Körper waren nackt, die Hände der Toten waren teilweise gefesselt. Ja, Frau Kneißl, wie schätzen Sie diesen schlimmen Fund ein? Was sind da Ihre Gedanken dazu?
Ich glaube, es wurden so viele Tabus gebrochen, was Kriegsführung anbelangt. Ja, also das hat der UNO-Generalsekretär gesagt, das hat das Internationale Komitee vom Roten Kreuz gesagt. Das sind, sag jetzt nicht die Karin Kneißl, ja, die ihre eigene Meinung zu Israel hat, aber sondern dass ich zitiere hier jetzt die sogenannten Hüter des humanitären Völkerrechts, des Kriegsvölkerrechts, die schon vor Wochen darauf hingewiesen haben, also bevor man noch solche Massenexekutionen Beweise hatte. Ihre Aussage war, in keiner kriegerischen Auseinandersetzung der letzten Jahrzehnte wurde so massiv Kriegsvölkerrecht gebrochen, wie infolge der Kriegsführung Israels im Gazastreifen. Also UNO-Generalsekretär Guterres hat ja schon vor Monaten darauf hingewiesen, Gaza ist the graveyard of the Palestinian children, also der Friedhof der palästinensischen Kinder. In keinem Krieg hat es eine derartige Zahl von Zivilisten gegeben, die eben zu Tode gekommen sind. Und es wurden und werden in einem Wort also die wesentlichen Grundsätze der Kriegsführung gebrochen. Wir haben jetzt in diesen Tagen auch, seien es mir, weil ich jetzt nicht genau die Titel im Kopf mehr habe, aber ich glaube, es ist der Vizechef des militärischen Geheimnachrichtendienstes zurückgetreten, aus freien Stücken. Es gab offenbar viele Fehleinschätzungen auf höherer politischer Ebene, was den 7. Oktober anbelangt. Es gab viele Fehlreaktionen am 7. Oktober. Es gab Warnungen auf unterer Ebene. Achtung, das und das ist möglich, diese Szenarien. Und die Befehlskette wurde sozusagen da nicht eingeschaltet. Und mittlerweile ziehen sozusagen gewisse Befehlsträger den Hut. Es wird damit gerechnet, dass noch weitere den Hut nehmen. Wer es nicht aus freien Stücken bislang tut, ist Premier Netanyahu. Und in diesem Chaos von Gaza, in diesen erschütternden Meldungen, die eigentlich sich Tag für Tag jagen, ja, ich erinnere auch hier in diesem Zusammenhang noch einmal an das sogenannte Mehlmassaker, das in der westlichen Berichterstattung völlig untergegangen ist. Dazu gab es nicht einmal auch nur eine kleine Aussage am Rande. Es wurden damals über 200 Menschen von den Israelis aber wirklich zielgerichtet erschossen, ermordet, als sie versuchten, von LKWs Nahrungsmittelsäcke herunterzuholen. In diesem Chaos haben wir jetzt auch die weiterhin anhaltenden Proteste gegen die israelische Regierung. Wiederum in Anführungszeichen gesetzt, das ist insofern interessant, alles in Anführungszeichen, als der iranische Angriff auf Israel jetzt nicht mal 2 Wochen zurückliegt. Und für eine Nacht dachte man, das alles würde jetzt Netanyahu in die Hand spielen und es würde wieder so etwas wie eine gesellschaftliche Kohäsion entstehen und es gibt keine Proteste mehr. Aber siehe da, die Proteste gegen Netanyahu und nicht nur Netanyahu gehen sozusagen wieder hoch. Ich bin jetzt nicht in Israel, ich kann Ihnen nicht das Stimmungsbild geben. Ich bin auch nur die Lesende oder sehe dann Fernsehberichte unterschiedlichster Nachrichtensender. Und den Gesamteindruck, den ich habe, ist, dass Israel im Chaos ist, ja, im totalen Chaos.
Mhm. Würden Sie denn mittlerweile sogar so weit gehen, das Ganze als einen Genozid zu bezeichnen? Oder sind Sie da auch mit der Wortwahl noch etwas vorsichtiger, Frau Kneiser?
Es gibt eine UNO-Konvention zur Vermeidung von Völkermord aus den, ich glaube, 1948. Und da gibt es eine Völkermord-Definition. Ja, also die Staatengemeinschaft hat es bis heute nicht geschafft, eine Terrorismus-Definition, eine allgemeingültige, niederzuschreiben. Aber es gibt eine Definition zu Völkermord, zu Genozid. Ich darf kurz hier zitieren aus der UNO-Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes, also im Englischen Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, Genozid, Völkermord. Die ist 1951 in Kraft getreten, wurde bisher von 153 Staaten ratifiziert und hat damit sozusagen Gewohnheitsrecht erlangt, also auch, man nennt das dann im Völkerrecht auch ein zwingendes Völkerrecht. Das heißt, wer dagegen verstößt, macht sich strafbar. Wir haben in dieser Konvention den Begriff des Völkermords definiert. Und ich darf hier aus der deutschen Übersetzung zitieren. Völkermord ist eine der folgenden Handlungen, die in der Absicht begangen wird, eine nationale, ethnische, rassische oder religiöse Gruppe als solche ganz oder teilweise zu zerstören. A. Durch Tötung von Mitgliedern der Gruppe. B. Durch Verursachung von schweren körperlichen oder seelischen Schaden an Mitgliedern der Gruppe. C. Vorsätzliche Auferlegung von Lebensbedingungen für die Gruppe, die geeignet sind, ihre körperliche Zerstörung ganz oder teilweise herbeizuführen. Ich würde sagen, sowohl Litera A als auch Litera C erfüllen den Tatbestand des Völkermords durch die israelischen Besatzungstruppen im Gazastreifen. Und es geht dann noch weiter, die Verhängung von Maßnahmen, die auf die Geburtenverhinderung innerhalb der Gruppe gerichtet sind. Ich würde sagen, das gilt hier nicht. Und E, gewaltsame Überführung von Kindern der Gruppe in eine andere Gruppe. Diese letzte Litera wurde von einigen ukrainischen Personen und auch in Großbritannien und USA mit Vorwurf gegen Russland gerichtet. Wir kennen dazu diese andere Debatte, aber das würde ich sozusagen, da kann die Beweisführung sozusagen, oder geht die Beweisführung eigentlich auch in eine völlig andere Richtung, weil jene Kinder, die aus dem Kriegsgebiet in der Ostukraine nach Russland gebracht wurden, wo sich Familienmitglieder meldeten, diese Kinder sind dann eigentlich problemlos wieder in die Ukraine zurückgereist. Also wie gesagt, es ist ein Absatz, der nicht für Gaza gilt, auch nicht für die Ukraine gilt, meines Erachtens, aber Litera C, nämlich die Auferlegung von Lebensbedingungen, die geeignet sind, die körperliche Zerstörung ganz oder teilweise herbeizuführen, da muss sich jeder Zuhörer, Bürger, Wähler selbst ein Bild machen, aber es ist der internationale Gerichtshof, der ein integraler Bestandteil des UNO-Systems ist, zu diesem Schluss gekommen. Es sind viele andere Völkerrechtsgelehrte und Personen des öffentlichen Lebens, Politiker, bezeichnen das mittlerweile als Völkermord. Also es erfüllt den Tatbestand der UNO-Konvention über die Verhütung von Völkerrechtsverbrechen. Völkermord.
Ja, Frau Kneißl, danke erstmal für diese wirklich kompetente juristische Einschätzung. Ich glaube, da kann sich jetzt auch jeder unserer Zuhörer ein wirklich eigenes Bild machen, welcher dieser Tatbestände da womöglich zutrifft. Denn wir kennen ja auch mittlerweile die Zustände, die vor Ort herrschen, Frau Kneißl. Und ich möchte mit Ihnen zum Abschluss heute noch auf ein Thema zu sprechen kommen, das womöglich erst zunächst auf den ersten Blick einen innenpolitischen Charakter hat, aber wenn wir die Ausmaße ansehen, dann sehen wir, dass es auch außenpolitisch mittlerweile sehr brisant ist, denn es geht um die Spionageaffäre der AfD. Die Polizei hat jetzt diese Woche in Dresden nämlich einen Mitarbeiter des AfD-Spitzenkandidaten für die EU-Wahl, Maximilian Krah, wegen Spionageverdacht festgenommen. Dem Mann, ist ein Deutsch-Chinese, werden geheimdienstliche Agenten Tätigkeiten für eine fremde Macht, in dem Fall China, vorgeworfen. Der Deutsch-Chinese arbeitete als Assistent für den EU-Abgeordneten Maximilian Krah und in dieser Funktion soll er laut dem Bericht Informationen aus dem Parlamentsbetrieb an das chinesische Ministerium für Staatssicherheit übermittelt haben. Außerdem wird ihm vorgeworfen, chinesische Oppositionelle in der Bundesrepublik ausspioniert zu haben. Und ja, für den Kontext vielleicht wichtig zu wissen, am 9. Juni findet die Europawahl statt und der AfD-Spitzenkandidat Krah wird dort für die AfD ins Rennen gehen. Viele sehen daher jetzt diesen Spionagefall als politisches Kalkül, um den Gegner zu schwächen. Frau Kneißl, und auch Ihnen wird bekanntermaßen vorgeworfen, in dem Fall jetzt nicht für China, sondern für Russland Spionage betrieben zu haben. Also vielleicht können Sie da einmal was zu den Vorwürfen jetzt gegen Sie eingehen und zum anderen auch noch ein, zwei Gedanken zu dem Spionagefall jetzt hier in Deutschland äußern.
Ich habe das mehrfach auch immer wieder in Österreich kundgetan, nachdem es hier die ersten Vorwürfe in den letzten zwei Wochen wieder mal ganz, ganz massiv gegen mich gab, dass ich nur der Justiz und Parlamentsausschüssen dafür zur Verfügung stehe. Es wird derzeit, glaube ich, auch an einem Untersuchungsausschuss gebastelt, in dem man mich in einen gewissen Kontext wieder setzen möchte. Ich darf hier an dieser Stelle nur Folgendes festhalten. Es wurde ein Menschenleben gleichsam zerstört. Mir wurde das Leben in Europa verunmöglicht mit völlig an den Haaren herbeigezogenen Vorwürfen, wofür es nicht die geringste Beweislage gibt. Ja. Das ist alles, was ich hier an dieser Stelle in unserem Podcast dazu sagen möchte. Für anderes, das möchte ich eigentlich jetzt weder in unserem Podcast noch sonst, wie jetzt hier kundtun. Es laufen die verrücktesten und die schmutzigsten Attacken gegen mich. Aber ich möchte eigentlich darüber hier jetzt nicht weiter ausführen, weil ich glaube, alles, was ich dazu sagen möchte, werde ich ausschließlich der Justiz mitteilen. Und ich möchte gerne, das ist das allererste, was ich eigentlich sehen möchte, die Beweise, ja, für diese Vorwürfe. Ja, diese Beweise stammen. Ja. Es werden Organigramme zitiert, es werden Personen genannt, die ich nie in meinem Leben gesehen habe. Ich darf auch noch einmal darauf hinweisen, dass ich das erste Mal in meinem Leben im Jahr 2014 für 5 Tage als Touristin in Russland war. Der Vorwurf lautet gegen mich aber, dass ich seit 1992, das heißt 30 Jahre durchgehend, als russische Spionin tätig gewesen sein soll. Da mag sich jeder sein eigenes Bild dazu machen. Und ich möchte jetzt auch in keiner Weise, weil Sie in Ihrer Frage diesen Vorwurf Gra und mich hier in eine Rolle hineinbringen, ich kann zu diesem Gra-Vorwurf und chinesische Spionage und so weiter auch nicht sehr viel sagen, als dass ich darüber gelesen habe. Und was soll ich jetzt dazu sagen? Also gut, da muss man das juristisch untersuchen, dann müssen hier muss Beweismaterial vorgelegt werden. Ich würde gerne das Beweismaterial sehen, das gegen mich ins Treffen geführt werden, oder von wem auch immer sozusagen. Es gibt kein Beweismaterial, weil ich zu keinem Zeitpunkt für irgendeinen Nachrichtendienst tätig war. Und das habe ich mehrfach gesagt. Ich habe das in BBC-Interviews gesagt. Ich habe das auch in einer polizeilichen Befragung sagen müssen. Und mehr möchte ich dazu eigentlich hier wirklich nicht mehr sagen, weil es ist so schmutzig, es ist so massiv und es ist in den letzten 2-3 Wochen wieder von einigen Medien in Österreich hochgefahren worden und auch von Parlamentariern, dass ich eigentlich dazu gerne eines Tages ein Rechtsverfahren auch machen möchte. Nur gegenwärtig steht mir in Österreich der Rechtsstaat nicht dafür zur Verfügung, weil ich nicht einmal einen Rechtsbeistand zu Hilfe ziehen kann. Details in meinem Buch.
Das sind wirklich unfassbare Zustände, Frau Kneißl. Mit dieser abschließenden Einschätzung von Ihnen bedanke ich mich vielmals bei Ihnen für Ihre wie immer sehr kompetenten Einschätzung und freue mich schon auf nächste Woche, wenn wir uns dann wiedersehen, Frau Kneißl.
Danke, alles Gute.
Ja, und auch von meiner Seite vielen Dank an euch, liebe Zuhörer, dass ihr hier wieder mit dabei wart und bis nächsten Sonntag dann zu einer weiteren Folge von Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik. Ciao.
Unipolar Multipolar, der Podcast für Geopolitik.